immer nach so einer kurzen Podcast-Pause bleiben so ein paar News liegen und ich habe jetzt hier in meinem Browser die News offen, sehe sie also nicht und würde jetzt einfach mal die, die ich letztes Jahr einsortiert habe, also de facto die unwichtigste laut meiner Aufstellung hier, würde ich jetzt einfach mal kurz hier vorziehen, wenn es dir nichts ausmacht.
Klingt gut. Ich habe Nachholbedarf, was News angeht.
Pumuckl, RTL bestellt 13 neue Folgen und einen Kinofilm.
Also ich habe tatsächlich nur ein, zwei Folgen jetzt geguckt von der Serie, aber habe mitbekommen, dass das sehr gut lief, gut angekommen ist und war halt auch gut gemacht. Deswegen, dass die Serie weitergeht, finde ich cool. Kinofilm kann man machen. Ich meine, wenn es gut funktioniert, warum nicht?
Ja, ich habe es ja im Kino gesehen, was aber ja die ersten paar Folgen waren nur. Und dann habe ich nochmal alle Folgen so gesehen und war ja hin und weg. Und vor allem von der Silvesterfolge, die Anni und ich ja wirklich an Silvester geguckt haben, da habe ich ja komplett geheult.
Oh, den muss ich definitiv nochmal nachholen. Vielleicht habe ich an Silvester dann ja die Gelegenheit dazu.
Die zweite Staffel der Serie soll ab Winter 2025 zunächst exklusiv bei RTL Plus und später auch bei RTL und Togo sowie im ORF zu sehen sein. Also, das dauert noch, das Ganze.
Na gut, dann habe ich Zeit zum Nachholen. Ist auch nicht schlecht.
Ja. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV. Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid nach dieser kurzen Verschnaufpause von Fernsehen für alle. Letzte Woche ging es tatsächlich nicht anders. Bei mir nicht und bei ihr auch nicht, denn sie war zu dem Zeitpunkt, nee, da bist du schon gelandet, ne? Da bist du wieder frisch aus Japan gelandet, nämlich Jana.
Hallo, genau, aber da hätte ich keinen klaren Satz, glaube ich, zustande bekommen. Deswegen wäre mit mir auch nicht zu rechnen gewesen.
Das ist bei den Dschungelstars, die in frischen Australien ankommen, auch nicht anders. Die werden trotzdem vor der Kamera gestellt.
Ja, und hast du dir die Interviews mal angesehen? Da wollte ich definitiv von Abstand nehmen.
Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Ist auch seit einiger Zeit nicht mehr hier gewesen. Ich war letzte Woche, okay, wo war ich letzte Woche? Nee, davor war ich bei der Republika. Da habe ich ja Selma gesehen. Das war natürlich toll. Grüße an Selma. Viele andere TV-Stars und Podcast-Stars. Auch Grüße an Anredo und Basti Masti, mit denen wir dort gechillt haben. Also das war ganz toll. Was ist dann noch passiert? Genau, jetzt muss ich natürlich, kurzer Werbeblock, müssen wir an der Stelle machen. Du bist mitten in der Podcast-Promo von Wild Crimes, Jagd auf Bruno natürlich. Ja, unser neuer Podcast ist raus. Checkt ihn auf jeden Fall sehr gerne. Er ist natürlich verlinkt in den Shownotes, gibt es überall, wo man Podcasts hören kann. Und es geht in einem vierteiligen True Crime Podcast, den ich co-hosten darf mit Anne Luckmann von dem True Crime Podcast Schwarze Akte. Es geht um die Geschichte von Braunbär Bruno 2006, kurz vor der WM in Deutschland. Jetzt befinden wir uns kurz vor der EM in Deutschland, deswegen perfektes Timing, jetzt noch reinzustarten. Es geht um diese Geschichte von Braunbär Bruno und die ganzen Verrücktheiten, die drumherum passiert sind. Also angefangen von den Abschussgenehmigungen, die mal gegeben wurden, dann wieder zurückgenommen wurden, über die verrückte Tätersuche, so die ich in Folge 3 ist meine, falls ihr dann hört, dann seht ihr, das stammt aus meiner Feder. Die anderen natürlich als Host auch und Co-Autor, aber Folge 3 vor allem, da geht es vor allem um die Suche nach dem Menschen oder den Menschen, die Bruno geschossen haben, was auch für einige lustige Momente und auch dramatische Momente gesorgt hat. Deswegen hört gerne mal rein, wenn ihr auf True Crime steht, aber auch wenn ihr auf einfach unglaubliche Geschichten steht, dann checkt mal Wild Crimes, Jagd auf Bruno, der neue ARD-Podcast, an dem ich mitgearbeitet habe und das tatsächlich seit 3 Jahren mein absolutes Traumprojekt ist und deswegen geht da ein Traum in Erfüllung. Wenn man es hört, wisst ihr auch warum. Ich habe da so ein bisschen auch Biografisches einfließen lassen in diesem Podcast, also ja, hört mal rein bei Wild Crimes, das würde mich sehr freuen, wie gesagt, ab jetzt überall und natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Hast du schon reingehört?
Ich bin gerade erst wieder da, aber ich habe es auf jeden Fall vor, mit True Crime hat man mich sowieso dementsprechend.
Sehr gut, gut. Ja, es war eine Herausforderung, diese Geschichte mit True Crime Elementen zu erzählen, aber sie gibt das eigentlich her, deswegen sind wir froh, wo wir am Ende bei rausgekommen sind, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten muss ich noch ganz kurz Werbung machen für Folge 250, natürlich in der kommenden Woche hoffentlich. Ich weiß noch nicht, wie wir es terminlich hinbekommen, weil wir ganz viele Leute auf einmal versammeln müssen. Aber da brauche ich gerne eure Hilfe. Falls ihr helfen wollt mit einer ganz klitzekleinigkeit, dann meldet euch bei mir bei Fernsehen für alle Instagram und da könnt ihr einfach kurz Bescheid sagen, ey, ich habe kurz Lust, das dauert eine Minute, ihr müsst nur kurz eine Frage beantworten und dann seid ihr auch schon entlassen. Also meldet euch, wenn ihr Bock habt, zu helfen. Übrigens alle, die Bescheid gesagt haben schon, dass sie helfen wollen, bekommen bald von mir Bescheid. Keine Angst, ich habe euch nicht vergessen. Dann starten wir mal rein in diese Folge von Fernsehen für alle. Wir reden über Trash-TV mit den Reality Queens. Wir haben ein bisschen Ex on the Beach. Wir haben vor allem News. Ich muss aber ganz kurz über zwei Sachen noch reden. Über Schlag den Star, hast du es mitbekommen? So ein bisschen zumindest.
Ja, ja, der seltsame Wechsel von Mehmet Scholl zu diesem anderen Fußballer.
Thomas also, Helmer, ja.
Ja, ja, genau. Ich habe es nur mit so einem halben Auge verfolgt und dadurch war das irgendwie noch viel seltsamer, wenn du eine Sekunde hingeguckt hast. Guckt das, dann hast du kurz weggeguckt, dann hast du wieder hingeguckt und dann war da auf einmal ein ganz anderer Star. Das war ein bisschen verwirrend.
Ja, vieles war verwirrend an dem Abend und auch verwirrt. Also ich habe eigentlich vor allem zugeschaut, weil Markus Babbel halt dabei ist und Markus Babbel ja einen schon sehr rätselhaften Auftritt hatte in diesem Jahr bei Hart aber Fair, wir erinnern uns. Habe ich gedacht, okay, der wird bei Schlag den Star jetzt auftreten und ich achte mal drauf, überwache das mal im Hinblick auf die TV-Momente, ob da was rauskommt bei mir. Aber es war dann nicht Markus Babbel, der für die diskutablen TV-Momente gesorgt hat, weil Mehmet Scholl auf einem ganz anderen Stern unterwegs war an diesem Abend. Also so, dass sich mehrere auf Twitter auch gefragt haben, was ist mit Mehmet Scholl los, was hat der denn und so. Und er ist schon ganz angeschlagen von der Treppe da gehumpelt, so richtig so ganz langsam von der Treppe gekommen und dachte sich so, okay, der macht jetzt einen Gag wahrscheinlich oder ist es irgendwie, weil es kann ja nicht sein, das ist ja eine Sportshow, da kann er ja nicht angeschlagen teilnehmen. Und dann, ja, ging es aber gar nicht drum, also er hat gar nicht erklärt, was jetzt los ist. Man hat nur gemerkt, irgendwas ist mit ihm auch los im Sinne von, also irgendwas im Kopf ist auch gerade komisch. Also entweder ist er irgendwie, weiß nicht, er ist durch den Wind irgendwie, hat er gewirkt. Also in den ganzen Wissensspielen, in den ersten drei, da war es dann auch so. Und dann gab es ein Spiel, da musste man so mit so einem Fußball gegen so eine Wand schießen, gegen so eine Wand, die den Ball quasi so nach oben rollt, also über dich drüber. Und also ein Fußballspiel, er ist Fußballer. So.
Sollte gut funktionieren, könnte man meinen.
Man könnte meinen, es sollte gut funktionieren. Und dann hat er da keinen einzigen Ball in den Korb gebracht. Man dachte sich so, also das wird, also es ist einfach nur unangenehm auch, weil offensichtlich ist der Mann gerade nicht in der Lage, an dieser Show teilzunehmen. Ja, und dann hat man aber reagiert in der Werbepause vor dem Autospiel. Das war dann auch witzig, weil, ja, da hatten die dann eh Helme auf und man hat es dann eh nicht so gut gesehen. Aber Stichwort Helme, Thomas Helmer saß dann auf einmal da und ist eingesprungen von Mehmet Scholl. Man hat nur kurz gehört, ja, Mehmet Scholl wegen Knieproblemen oder so ist er dann irgendwie raus. Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Moment. Und Helmer hat dann am Ende, glaube ich, sogar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Also
da habe ich schon mental abgeschaltet, muss ich zugeben. Aber es war auf jeden Fall, es war doch die erste Folge, die Opti moderiert hat, glaube
genau,
ich.
Genau, das kommt noch dazu. Genau.
Das war ein guter Einstieg. Also da war ich gleich mal gefordert bei dem Kandidatenfeld diesmal.
Ja, also das war interessant. Wir hoffen, dass es Mehmet Scholl gut geht. Aber das war ansonsten auch ein sehr aufregender halber Abend zumindest, als er da neu dazukommt. Es wirft die Frage auf, ob da immer Kandidaten einfach so parat stehen, falls einer ausfällt während der Show. Also ich denke fast schon, weil es kann ja immer passieren, dass einer sich wirklich so schwer verletzt, dass die Show einfach nicht mehr weitergehen kann.
Ich meine, wenn ich da an viele Schlag den Raab-Folgen denke, in denen Raab irgendwie blutig da noch übers Feld irgendwie gelaufen ist, da ist Verletzungspotenzial da in der Show. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann halt eher sagen, wir tauschen jetzt spontan lieber den Kandidaten aus, als dass wir die Show abbrechen.
War natürlich auch passend, weil es war ja das Duell der Europameister, ne? Und dann kam mit Thomas Helmer sogar noch einer raus. Man hat vielleicht auch schon ein bisschen damit gerechnet, dass Scholl nicht mehr so lange macht. Aber dann frage ich mich, warum hat man nicht gleich die Entscheidung getroffen, dass er da
diese Knieprobleme bestanden ja offensichtlich auch schon vor der Show. Und was da sonst mit ihm los war, also ich will ihm nichts unterstellen. Vielleicht musste er einfach nur wahnsinnig viel Schmerzmittel wegen seines Knies nehmen und war deshalb so ein bisschen benommen. Aber das muss den Leuten ja irgendwie aufgefallen sein. Die werden ja vorher wahrscheinlich auch da checken, ob die Kandidaten fit genug sind, um teilzunehmen. Und ja, also hätten vielleicht gleich starten sollen mit Helmer anstatt mit Scholl.
Stichwort Sommerhaus. Die Dreharbeiten sind fertig und man hat schon so ein paar Sachen gehört. Ne? Ja. Es gab schon wieder einen Bildartikel von wegen, die Securities mussten einschreiten, oder? Das ist bekannt. Ja. Ansonsten, was ich jetzt so nur bisher mitgenommen habe, ist Tessa und Gloria. Das ist ja, so
das hat
der
aber
große
mit,
Konflikt. Ne?
Das hat mit dem Fall tatsächlich nichts zu tun. Wenn, also die letzten Infos, das sind jetzt natürlich vorsichtige Spoiler, aber wir erinnern uns beim letzten Sommer.
Vorsichtige Spoiler, genau.
Vorsichtige Spoiler,
weil bekomme ich immer wütende Nachrichten von Leuten, die gar nichts wissen wollen.
Ich möchte im Vorfeld sagen, beim letzten Mal haben wir uns auch getäuscht bei den Spoilern. Da hieß es ja irgendwie, Alex und John wären aufeinander losgegangen und das ist ja gar nicht passiert. Es heißt, also Gloria und Tessa, ja, da ist auf jeden Fall Beef, der ist aber auch nicht so, den haben sie ja irgendwie schon bei Social Media ausgetragen, das ist glaube ich nicht so das große Geheimnis, aber aktuell heißt es angeblich, ist Umut wollte auf Gloria losgehen. Glorias Partner ist dazwischen gegangen und dadurch, dass er sofort dazwischen gegangen ist, konnte Schlimmeres verhindert werden und Umut ist dann aber auch noch auf Raffi irgendwie auch noch losgegangen. Und da ist die Security irgendwie eingeschritten. Und ob das stimmt, keine Ahnung. Aber offenbar wurde niemand aus dem Format geschmissen danach oder es ist nicht bekannt. Keine Ahnung. Aber das Einzige, was, glaube ich, offiziell auch von RTL bestätigt wurde, war, es gab einen Security-Einsatz und die Security-MitarbeiterInnen mussten zwei Personen voneinander trennen.
Glaubst du, dass die das gerne machen, wenn da so eine Anfrage von der Bild-Zeitung kommt, war da Security am Werk oder nicht? Glaubst du, die sagen da gerne, ja, das war bei uns so? Oder sagen die eher so kleinlaut, ja, leider ist das vorgekommen?
Auf der einen Seite ist natürlich, kann das natürlich auch eine gute Promo sein, in Anführungsstrichen, weil bei der letzten Sommerhausstaffel haben ja schon vorher alle darüber geredet, dass anscheinend irgendwelche Paare rausgeworfen wurden. Aber ich weiß nicht, also bei mir löst es eher so ein, oh, gar keinen Bock, Gefühl aus. Und letztendlich, naja, RTL wird sich ja offensichtlich dazu entschieden haben, diesen Einsatz zu bestätigen und dafür werden sie ihre Gründe gehabt haben.
Ich kann mir eine Sommerhausstaffel ohne solche Schlagzeilen gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die finden das nicht so schlimm,
sonst wäre es halt
so ein Bildzeitungsartikel erscheint.
Man muss halt auch sagen, das würde ich fast auch vermuten, einfach weil es halt auch in den letzten Jahren ist es gefühlt viel weniger streng geworden mit den bloß nichts über die Staffel im Vorfeld nach draußen bringen und nicht drüber reden. Und das ist ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, 2-3 Jahren so, dass schon im Vorfeld eigentlich klar ist, okay, wer hat hier Beef, wer halt ist auf wen losgegangen, wer wurde aus dem Format geschmissen. Das weiß man ja mittlerweile alle schon im Vorfeld. Und dementsprechend denke ich, RTL findet es gar nicht so schlimm, wenn solche Informationsstücke schon vorher irgendwie bekannt sind.
Was man ablesen kann, glaube ich, aus diesen ganzen Infos ist, dass diese drei Paare zumindest jetzt nicht so super schnell rausfliegen. Also, dass Gloria lange durchhält, das ist relativ safe, denke ich mal. Und auch Umut und Raffi und auch Tessa vermutlich werden einige Runden durchhalten. Bei Tessa und Gloria ist es vor allem dieses Vegan-Ding, ne? Also, und da kriege ich auch schon wieder die Krise, weil Gloria das ja so krass spielt, diese Anti-Vegan-Karte und jetzt die ganze Zeit irgendwelche Grasfresser-Jokes und sowas macht. Also, das ist halt eine Art von Konflikt, die ich jetzt schon irgendwie ein bisschen Panne finde, weil das halt kein Konflikt ist, der vermutlich aus dem Haus raus entsteht, sondern einer, der, ne, du identifizierst halt irgendwie eine, in Anführungsstrichen, Schwachstelle oder zumindest einen Punkt, von dem man weiß, dass man sie damit triggern kann. Und das ist halt Glorias Spiel. Und ich habe ja gehofft, ich habe ein bisschen drauf gesetzt, dass wir von Gloria so eine leicht andere Seite sehen könnten. Aber das ist vermutlich damit auch wieder einigermaßen begraben.
Ja, es ist auch ein Trend, der mich zunehmend nervt, dass es so Reality-Personalities gibt, deren ganze eben TV-Persona daraus besteht, dass sie irgendwie anecken und kontrovers sind und halt mit Absicht Feuer legen oder Sachen sagen, die irgendwie, ich weiß nicht, ich denke dann immer nur so, also Gloria ist irgendwie so menschgewordene Kommentarspalte bei Facebook. Das denke ich immer, ich weiß nicht, die hat bestimmt auch eine andere Seite und ich fände es irgendwie schöner, wenn man die vielleicht mal sehen könnte, als dieses oft auch so ein bisschen aufgesetzt wirkende, ich bin nur darauf aus, irgendwie hier Unfrieden zu stiften und blöde Sprüche zu machen und Leute zu provozieren. Ja, ich meine, wofür war sie beim Promi-Büßen?
Ja, Therapie nicht angeschlagen anscheinend. Aber da haben wir gleich noch eine Patientin, bei der die Therapie auch nicht richtig angeschlagen hat, vermutlich. oder mehrere bei den Reality Queens, muss man sagen. Ja, nee, dann gehen wir doch gleich dahin. Also jetzt sind wir beim Sommerhaus durch. Wir schauen mal weiter, was es an Gerüchten gibt und ja, notieren uns die für euch und werden euch, wenn ihr Interesse habt, da auf Stand halten. Ja, Reality Queens auf High Heels durch den Dschungel ist der Titel und geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung wie diese beiden verwandten Formate, die wir vor 10 Jahren hatten. Ne?
Also es ist so ein bisschen. Es ist eigentlich ziemlich genau 1:1, das auch mit den Teams und genau. So, wie damals das Reality Queen, ich weiß nicht, es hieß ein bisschen anders, glaube ich, auch irgendwas mit Reality Queens und
auf Dschungel. High Heels durch auf Safari oder?
Nee, ich bringe die beiden aber auch immer durcheinander. Wild ja, Girls und Reality Queens. Und ich glaube, dass richtig. Reality Queens jetzt. Und
Wild Crimes ist der Podcast.
Ja, genau. Das ist das könnt ihr euch bedenkenlos anhören. Beim anderen könnt ihr überlegen, ob ihr auf die Leute Bock habt. Nee, aber die, ich glaube, es ist wirklich ziemlich nah dran an diesem alten Reality Queens Format. Ich habe ganz dunkle Erinnerungen, dass da auch Tessa dabei war, um den Bogen zu schlagen zum Sommerhaus und ich glaube Michaela Schäfer und Nina Christine und Wild Girls war das, was Sarah Kulka gewonnen hat. Und ich glaube, das war in der Wüste und das andere war auch im Dschungel. Und ansonsten, aber ich glaube, beide Formate waren bis auf die Location sehr, sehr ähnlich mit 2 Teams und nur Frauen als Protagonistinnen und ja.
Ja, die Connection zum Sommerhaus ist natürlich der Sprecher neben Tessa, ja. Wobei Tessa jetzt hier gar nicht, naja, aber der Sprecher ist dabei, ne, vom Sommerhaus. Ja. Wie heißt der? Thomas Linke oder wie heißt er nochmal? Irgendwas Linke, Wolfgang Linke oder sowas. Er ist dabei und macht dann damit schon mal so eine gewisse Erwartungshaltung, finde ich. Also, oder? Also du hörst die Stimme und denkst dir, okay, da bleibe ich jetzt mal dran, weil sich das natürlich, also optisch jetzt nicht wahnsinnig abhebt von einem Good Luck Guys oder sowas. Mhm. Also klar ist das hochwertiger produziert und alles, das ist auf jeden Fall sofort ersichtlich, aber in Sachen Spielsystem und so weiter habe ich leichte Zweifel von Beginn an gehabt, die etwas zumindest durch die Anwesenheit von dem Sommerhaussprecher abgeschwächt wurden, weil ich dachte, okay, werde ich mal drauf achten jetzt, was das dem Ganzen bringt.
Ja, ich wünschte, sie hätten auch noch den Bauchbindenschreiber von Kampf der Reality Stars dazu gehabt, denn die Bauchbinden lassen definitiv noch zu wünschen übrig. Aber war gleich auf jeden Fall ein gutes Feeling, als man die Stimme gehört hat und man sich gedacht hat, weil ich habe das Format vor 10 Jahren oder wann das war, als extrem trashig abgespeichert. Aber wenn du dann gleich die Stimme hörst, denkst du dir gleich so, oh, das ist jetzt hochwertiger Trash. Das muss was Gutes sein.
Ja, aber es ist halt auch wirklich nur die Stimme. Es sind auch leider nicht die Off-Texte, weder in gereimter noch in Pre-Reim-Zeiten vom Sommerhaus. Die waren ja auch sehr gut damals. Das ist jetzt in der Form nicht. Und wie du schon sagst, ich finde mittlerweile wirklich, Trash-TV-Shows müssen keine lustigen Bauchbinden haben, das sowieso nicht. Deswegen, wenn ihr es nicht schafft, dann lasst es einfach bleiben. Also es muss ja nicht sein. Big Brother finde ich am schlimmsten übrigens gerade. Das passt auch gar nicht ins Format, dass da unten immer so dumme Sachen in der Bauchbinde stehen. Lasst es halt einfach sein, ist doch scheißegal. Vor allem ist die Bauchbinde eh nur 2 Sekunden eingeblendet. Ich habe nicht Bock und ich habe nicht Zeit, die Sachen zu lesen. Lasst es einfach sein, macht euch keine Mühe. Das ist bestimmt wieder eine Sache, wo sich dann irgendwelche Leute stundenlang da, ey, wir brauchen noch eine Bauchbinde für 2:28, bei 28 Minuten fehlt noch eine und so. Und da machen sie sich stundenlang Gedanken. Es juckt keine Sau, was da steht. Und hier würde ich auch dafür plädieren, lasst es einfach sein. Es ist wurscht.
Ja.
Bauchbinden gehören nicht unbedingt zum Format dazu.
Zumindest nicht, wenn sie in mangelhafter Ausführung vorhanden sind.
Drehort war auch gleich hier Thema für die ganzen Teilnehmerinnen. Suriname ist es. Regenwald in Süd, Amerika. Und Suriname, ja, sagt es nicht jedem sofort was, ne? Muss man auch erstmal nachdenken. Und die hatten dann die Challenge, das auf dem Globus zu finden und so weiter. Und man hat dann irgendwann festgestellt, okay, es geht in den Dschungel. Und dann danach wurden die Teilnehmerinnen vorgestellt. Davor hat, ich glaube, ein, zwei Worte so der Moderator an uns gerichtet, und zwar Filip Pavlovic. Das ist eine spannende Nummer, weil ich auf TikTok irgendwie davor gesehen habe, irgendjemand hat geredet, ey, schaut ihr auch gerade Reality Queens? Findet ihr auch, dass Filip Pavlovic so eine Sonja Zietlow-Light ist? Und dann habe ich so gesagt,
interessanter Vergleich.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich das Ganze geschaut und habe ich mir gesagt, ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen. Also wo genau ist die Ähnlichkeit, außer dass er in der Dschungelkulisse steht? Also
ich finde es ganz spannend, weil wir haben in dem Format, wir haben einen Sprecher, wir haben Bauchbinden und wir haben Moderator. Und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen viel. Also ich bin auch bei Filip Pavlovic, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so tief einsteigen möchten, aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch nicht, mich verwirrt es irgendwie, dass er da ist. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, irritierend, weil er ist auf der einen Seite, er ist auch definitiv keine Kathi Hummels. Also ich finde, er macht das schon so ganz gut, aber manchmal wirkt er dann doch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen hölzern. Und also ich weiß halt auch nicht so genau, warum er da ist. Er macht das nicht schlecht und ich habe jetzt nichts gegen ihn, aber ich weiß halt auch nicht genau, ob es jetzt noch einen Moderator gebraucht hätte, zusätzlich noch zum Aufsprecher und so.
Ja, also man muss sagen, es ist ein bewegliches Format. Das heißt, wir haben, oder zumindest jetzt bisher in Folge 1, ist es ein Format mit bewegter Kamera, keine verbauten Kameras, die ein Haus oder irgendwie einen Ort abfilmen, sondern es ist bewegliche Kameras, die diese Reality Queens auf ihrem Weg durch den Dschungel begleiten. Da weiß man ja schon, ist es nicht ganz so leicht, uns zu überzeugen, weil wir diese Art von Formaten in Vergangenheit zumindest nicht oft so hier gutiert haben. Aber das bedeutet für Filip, dass er so eine Art Reiseführer ist, würde ich jetzt mal sagen. Er begrüßt, er steht da, ne, am Strand, dann kommen die da an mit dem Boot und er sagt Hallo und dann gibt es die erste Aufgabe für ihn, und zwar die Reality Queens in Teams einzuteilen. Da muss er auch nicht wahnsinnig viel machen, außer halt denen so einen Rucksack zu geben jeweils und zu sagen, hey, du bist, was sind hier? Geckos, Green Geckos.
Green Geckos und Pink Piranhas.
Piranhas, genau. Entweder du bist das eine oder das andere, so. Und dann geht's los. Also viel Interaktion ist jetzt auch nicht da. Ich würde mal sagen, die Nummer hätte man easy auch hinter der Kamera lösen können, dass da irgendein Redakteur denen die Rucksäcke gibt und so weiter. Also das hätte man ja nicht unbedingt gebraucht, dass deiner da steht. So.
Nee, er hat denen noch nett geholfen mit den Koffern, die Koffer aus den Booten zu tragen. Aber ich dachte erst, als er sie so begrüßt hat mit Hallöchen Mädels, dachte ich, okay, sie gehen die Paul-Janke-Route. Also dass er halt so wie so Paul-Janke-Barkeeper ist, dass er ab und zu mal da ist und sich so das anhört, wenn jemand ein Problem hat. Aber dann dachte ich, nee, es ist schon irgendwie eher klassische Moderation, also so zwischen den Spielen und eben so Ansagen machen. Und ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Er macht es nicht schlecht, aber ich hätte es nicht gebraucht, so.
Ja, also es ist ein bisschen auf Nummer sicher, glaube ich, dass man zur Not einen vor der Kamera auch hat, der irgendwas mal erklären kann oder irgendwie einschreiten kann. Und die einzige Challenge, die wirklich schwierig war für den Moderator der Sendung, ich finde, die hat er grandios nicht gemeistert. Und zwar am Ende gibt es ein Spiel, wo die beiden Teams gegeneinander antreten und im Regenwald fängt es auf einmal an zu regnen. Und die Challenge war, ein Seil anzuzünden. Und die haben da anscheinend wirklich, weiß nicht, eine halbe Stunde lang probiert, dieses Seil anzuzünden. Dann fängt es an zu regnen und dann hieß es, ja, also das wird jetzt hier nichts. Wir werden dieses Seil nicht im feuchten Zustand anzünden können. Was machen wir jetzt? Und dann war es so, den Schnitt hat man aber so, der hat hören und sehen können, der da kam und die kurzen Beratungen hinter der Kamera, was machen wir jetzt genau? Ja. Und dann muss Filip das irgendwie verkaufen und er hat es glänzend gelöst, dass er natürlich gesagt hat, ja, also an der Stelle muss ich sagen, ihr dürft aufhören. Die Teamkapitäninnen kommen bitte mal kurz zu mir. Wie lösen wir das jetzt? Wir haben natürlich ein zweites Spiel vorbereitet. Nein, natürlich nicht. Wir haben eine Münze in meiner Arschtasche, die ich jetzt rausziehe. und die werfen wir jetzt kurz und dann ist dieses ganze Scheißspiel ist beendet und wir lösen das mit einem Mundwurf. Und das ist für dich so die absolute Höchststrafe für eine Show, in der es um Spiele geht,
ja,
dass du Plan A funktioniert nicht wegen einer Gefahr, die man kilometerweit riechen kann, dass es im Regenwald regnet.
Ja.
Und dann ist es die Notlösung, dass wir eine Münze werfen. Also okay, da hätte ich zumindest eine Schätzfrage. Come on, mach doch zumindest eine Schätzfrage.
Ja, ein Quiz, irgendwas. Man hätte sich da was einfallen lassen können, weil das führt die ganze Idee des Formats ad absurdum. Weil du hast zwei Teams, die sollen gegeneinander antreten in Challenges. Es geht darum, welches Team schlägt sich besser in der Wildnis. Und dann ist die Challenge, ja, du musst Glück haben.
Ja, also das war unsere Kritik zum Moderator. Kommen wir mal zu den Teilnehmerinnen. Also wir haben hier dabei, machen wir es gleich mal in der Einteilung der Gruppen. Und zwar haben wir bei den Pink Piranhas Malisa, Dani Büchner, Vanessa, die Freundin von Alex, Jolina, die Tochter von Daniela, Jasmin, Herren, Ricarda, Ratz und dann die Green Geckos, Emmy, Russ, Theresia Fischer, Carina Spack, Patricia Blanco, Claudia von DSDS und Sandra. Das sind diejenigen, die hier in den Teams gegeneinander antreten und miteinander auskommen müssen. Ja, die einzige, die man jetzt wirklich auf Anhieb gar nicht kennt, ist halt Claudia so. Also ne, kann man mal gehört, gesehen haben bei DSDS so als selbsternannte Kultkandidatin. Aber der Rest kennen wir und ja, ist ja schon mit einiges an Reality-Erfahrung ausgestattet.
Und sie war noch bei Schwiegertochter gesucht.
Oh ja, zweimal sogar, ne, in 2 Jahren, ja. Ist dir irgendwas an diesem Cast, also bei der Vorstellung oder so aufgefallen, worüber wir sprechen müssten, was dich irgendwie überrascht hat oder was neu war? Wie fandest du es?
Also ich war überrascht, dass Malisa einen Nachnamen hat. Für mich war sie immer Mrs. Malisa, Mrs. Vorname, Malisa Nachname. Aber nein, sie hat einen Nachnamen und sie hat einen Hals, um Carina mal zu widersprechen, die gleich mal losgelegt hat mit Body-Shaming, dass Malisa keinen Hals habe. Ja, also.
Aber zur Verteidigung, ne? Sie hat in ihrer Insta-Story sie als was? Als Schlampe bezeichnet?
Schlampe bezeichnet, ja. Also ja, das können doch, also eigentlich, die beiden sind nicht in einem Team, ne? Eigentlich verschenkte Chance, wenn man auf Konflikte setzen möchte.
Nee, die sind nicht in einem Team, nee.
Was ich mir notiert habe, war A, dass es cool war, dass man Szenen aus der Temptation Island Staffel bei Emmy gesehen hat, die mittlerweile nirgendwo mehr aufzufinden ist.
Oh,
immer wieder eine schöne Erinnerung. Dann fand ich, also diese Vorstellungsfilme, die sie da gedreht haben, waren mir irgendwie eine Spur zu inszeniert. Also ich glaube, so doof, wie sich Jolina Büchner dargestellt hat, ist sie eigentlich gar nicht. Mit ihrem, mit ihrem, als Dani irgendwie meint, soll ja irgendwie anschnallen und los geht's. Und sie, ja, wieso anschnallen? Wir fahren doch gar nicht. Oder Globus hatte ich noch nie in der Hand. Also das war mir irgendwie ein bisschen drüber. Theresia wirkt jetzt auch nicht immer so 100% natürlich in ihren Vorstellungsvideos. Und also die Vorstellungsvideos waren mir so ein bisschen zu inszeniert.
Ich finde es aber erstaunlich, dass man den qualitativen Unterschied zwischen RTL und Joyn trotzdem merkt, weil du hast hier trotzdem, ne, die sitzen da in ihrem Sprechzimmer in keiner echten Kulisse, da ist einfach nur eine Wand mit einem Dschungeldruck drauf und eine Kamera und du siehst aber, dass es deutlich hochwertiger aussieht als alles, was bei Joyn läuft, wo ich mich frage, was machen die denn falsch? Also es ist doch nicht so schwer, einfach so ein Bild einzurichten, sondern das sind alles Kameraleute, die können das. Warum sieht das immer so scheiße aus? Hier sieht's auf Anhieb hochwertig aus, obwohl da gar nichts steht. Das ist wirklich, wirklich krass, finde ich, gewesen, dass man sofort gemerkt hat, das ist RTL und das andere ist Joyn. Das könnte ich dir sofort, wenn man die Bilder nebeneinander stehen würde, würde ich sofort zeigen können.
Ja, das stimmt.
Thema Vorschau, was ja noch, also Staffelvorschau, was ja noch vor den Vorstellungsfilmen ist. Ich finde, da war eine vielversprechende Szene drin und zwar mit Anwesenheit von Patricia Blanco, die dann an einer Stelle meinte, ich weiß nicht, gegenüber von wem war das? Wer ist auf sie zugerannt und hat gesagt, ja, dann, Dani, ja, dann schlag mich doch. Ja, dann hau mir doch eine rein. Ja, dann schlag mich doch. Das fand ich natürlich.
Ich fand, das hat viel versprochen, aber auch Claudia, die in diesem Seilzug hängen geblieben ist und verzweifelt, help, gerufen hat, war auch sehr vielversprechend. Also ich fand die Vorschau hatte ein bisschen wenig Szenen aus der kommenden Staffel und ein bisschen viel von diesen wir fahren in den Regenwald, regnet das da etwa? Ein bisschen viel davon, aber ansonsten ja, ich bin gespannt und überraschend irgendwie, ich fand, das war sehr wenig von Ricarda zu sehen, die ja irgendwie als mit Pfadfindererfahrung da reingeht und eigentlich so meine Favoritin ist, zumindest von den Skills her, dachte ich. Aber die war recht wenig zu sehen, leider.
Ja, viel zu sehen war dafür Emmy.
Ja.
Die war ja bestimmt die auffälligste in dieser ersten Folge im Green Gecko-Team. Und ja, ich meine, sie macht halt das, was sie immer macht. Also sie spielt das Luxus-Girl und das ist natürlich hier auf Abwägen und ich habe noch nie draußen geschlafen und ich schaffe das nicht und so. Und es ist aber jetzt in dieser ersten Folge noch nicht der Punkt gekommen, dass die anderen so komplett genervt sind, sondern sie sind eher noch so, ach Emmy, das schaffen wir schon so. Also da ist noch nicht das Limit erreicht. Ich muss ja sagen, ich mag ja Emmy eigentlich ganz gerne. Also ich mag auch ihre Rolle eigentlich immer ganz gerne, weil sie für mich auch sehr witzig ist, leider in ihrer Rolle. Also ich finde, sie hat dieses, weil sie halt so auch so klein ist und wirklich dieses Gesicht hat, dass sie auch immer so wirklich so kindlich noch aussieht mit ihrem bockigen Gesicht da manchmal und so, in ihrer Stimme und so. Mit Agamemnon und diese ganzen, also das ist für mich immer noch witzig. Deswegen war ich jetzt noch nicht so ultra genervt, aber man muss natürlich aufpassen. Ansonsten bin ich immer sehr froh, wenn Patricia da ist. Das
ja.
ist auf jeden Fall immer ein Highlight und ich hoffe mal, sie hält mehr durch als ein, zwei Folgen. Ja, und vom Rest des Casts hat man noch gar nicht so viel gesehen. Bin gespannt auf Vanessa noch so, die alleine da jetzt zum ersten Mal dabei ist. Sandra nervt, Carina wirkt so ein bisschen wie so die weise Mutter fast schon, also die ist fast schon so gereift jetzt in ihrer ganzen Trash-Laufbahn. Theresia ist immer noch Trainwreck natürlich und ja, Jolina nervt halt krank, weil genau was du sagst, also die spielt auch also jetzt schon, ne, nach dem zweiten Format, in dem sie, hat sie auch gesagt, ne, ich bin jetzt schon in meinem zweiten Format. Und so, wenn man jemanden so schon reden hört, dann weiß man schon, okay, aufgepasst, da ist jemand schon ganz professionell am Bauen einer Trash-TV-Karriere, die ich nicht begrüße, dass sie losgeht.
Nee,
und
nicht unbedingt.
Das ist jetzt schon höchst nervig, was sie da macht und ist auf gutem Weg, ihre Mutter da gut zu ersetzen, vielleicht in ein paar Jahren, wenn dann irgendwann das Renten-Trash-Alter bei Dani Büchner eintritt.
Vielleicht gibt es auch irgendwann keine Formate mehr, die Dani noch machen kann, dann muss Jolina übernehmen.
Ja, du könntest es, also optisch könntest du es ohne Probleme machen, ne? Weil das ist wirklich eine sehr starke Kopie von Dani. Ja, also das nervt halt brutal und bin gespannt auf Jasmin, weil sie ja in den vergangenen Formaten irgendwie immer angeeckt ist und auch in dieser kompletten Trash-TV-Landschaft nicht besonders geachtet ist, hat man das Gefühl so. Also jeder hasst Jasmin Herren. Ich denke mal, das ist die Matthias Manjapane Prägung, so die viele haben, dass er da die Leute ganz gut gegen sie aufgebracht hat in den letzten Monaten.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe das Gefühl, im Moment ist es noch einigermaßen entspannt, aber sie haben halt auch, ist natürlich ganz schlau, beide Teams haben halt ich glaube, bei den Pink Piranhas sind Ricarda und Jasmin, die ja beide so gut klarkommen und Pfadfindererfahrung haben und so. Und ich glaube, das gibt dir auch Jasmin gerade noch so einen ganz guten Stand im in dem Team. Und in dem anderen Team hast du dann halt wiederum Carina und Sandra, die, glaube ich, da so ein bisschen die Macherinnen sind. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist sowohl bei Jasmin als auch bei Patricia ist, glaube ich, häufig das Problem, dass es einfach Personen sind, die, glaube ich, von Natur aus einfach mal ein bisschen nervig sein können und dass sie damit wahrscheinlich einfach ab und zu mal so ein bisschen anecken.
Ja, jetzt schauen wir mal, wie das läuft mit den Rauswahlen, ob es spielerisch entschieden wird oder ob da Nominierungen dann stattfinden. Überhaupt, wie das Spielsystem aussieht, kann man jetzt noch nicht so genau sagen, weil wir eigentlich bisher nur den Einzug hatten und dann auch den Weg zur ersten Challenge. Auf dem Weg gab es dann eine Zwischen-Challenge mit so Kröten, Dschungelcamp-mäßig in so einem Behälter, wo man dann reinfassen musste. Also jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend. Dann war es irgendwann vorbei. Philipp hat seine Münze geworfen und die erste Folge war abgelaufen. was mir gerade noch aufgefallen ist, auch die verschollene Sommerhausstaffel, die Wendler-Staffel, wurde natürlich auch kurz gezeigt, weil Jasmin und Willi in derselben Staffel waren und da hat man auch einen kurzen Ausschnitt gesehen. Ja.
Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Aber ich muss sagen, es hat mich jetzt ganz, also ich fand, es war eine erste Folge, in der noch nicht so viel passiert ist, aber die so ganz gut als Exposé diente, alle einmal vorstellen. Bisher steht keiner extrem im Vordergrund. Klar, Emmy hatte relativ viel Screentime, aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ich habe Hoffnung, dass Patricia halt auch einfach, ich finde es halt auch, dieses Duo von Patricia und Claudia finde ich halt auch super.
Ja.
Und ich hoffe, das ist eine unlikely Kombination, von der ich hoffentlich noch viel sehen werde. Aber jetzt von den Trailern her bin ich ganz positiv gestimmt, dass Patricia vielleicht nicht als Erste rausfliegt, ausnahmsweise mal aus einem Format.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht komplett abgeneigt. Also war jetzt noch nicht viel, wie gesagt, bewegliche Kamera. Da muss man jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Werden die irgendwann mal einen festen Ort haben, wo die dann auch bleiben und dann sich so ein bisschen was entfalten kann? Oder sind die immer on the move und ändert sich wahrscheinlich auch viel in der Teamzusammenstellung dauernd und so, dass sich da Konflikte da auch entwickeln dort vor Ort? Also bin mal gespannt. Also das wirkt jetzt zumindest aber schon durchdachter, und das ist halt das Ding, durchdachter als das, was Good Luck Guys und Reality Backpackers halt gemacht haben. So.
Ja.
Und deswegen bin ich erstmal noch dabei und jetzt nicht komplett abgeturnt wie bei den anderen beiden Formaten, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde auch den Cast eigentlich ganz, ganz cool und ja, deswegen, sobald Patricia dabei ist, schalte ich sowieso ein.
Safe. Dann habe ich mir einen Programmpunkt aufgeschrieben, der heißt, was ist bei Ex on the Beach los eigentlich? Also letzte Staffel waren wir große Fans und diese Staffel haben wir auch den Beginn uns angeschaut und da war es ja so, dass Ryan da seine drei Exen bekommen hat und so. Wahnsinn, war viel los. Und danach, weiß ich auch nicht, was dann passiert ist, hat rasant auf jeden Fall an Qualität verloren, weil es fehlt natürlich, jetzt der Vergleich zur letzten Staffel, fehlt natürlich ein Yassin, es fehlt natürlich eine Paulina, ne? So wirklich einfach gestandene Reality-Leute. Und vieles hat nicht so ganz standgehalten. Also vieles hat irgendwie nicht so ganz viel eingelöst bisher. Wie zum Beispiel die Ex von unserem LA-Boy zum Beispiel.
Ja, stimmt. Nele.
Also das war für einen Moment lustig, aber danach war es sofort, man dachte jetzt, Wunder was, das wird jetzt seit drei Folgen aufgebaut, dass die kommt. Und dann war es relativ schnell, irgendwie hat es sich wieder erledigt gehabt. Und das Mysteriöse war natürlich Ryans Exit. Also, was war da los? Was ist da passiert?
Also, ich meine, letztendlich, Ryan hat halt draußen eine Freundin gehabt während der Show und deswegen wurde er rausgeschmissen, weil es offensichtlich rausgekommen ist. Er ist ja jetzt auch offiziell mit eben dieser Frau zusammen, Influencerin Linuschka heißt sie, glaube ich. Und haben sich geäußert, sie haben sich wohl vorher kennengelernt, aber gesagt, sie machen jetzt für Ex on the Beach eine Pause. Das glaube ich natürlich zu 100%. Aber ich finde, das hat halt der Staffel von Anfang an so einen Dämpfer verpasst. Weil wir haben Ryan ja bei Are You the One gesehen. Und wenn er in genau dieser Stimmung direkt zu Ex on the Beach gekommen wäre, hätte es halt echt lustig werden können. Weil wir haben das ja gesehen, er war irgendwie an dem einen Tag war das seine Traumfrau, am nächsten Tag war die seine Traumfrau, an dem Tag danach war das seine Traumfrau. Also er hätte schon so ein Mini-Jassin werden können, aber er war halt total gehemmt natürlich, weil er wahrscheinlich eben an seine Freunde draußen gedacht hat. Und dann nützt es dann auch nichts, wenn man ihm irgendwie mit einem mehr oder minder spektakulären Auftritt drei Echsen reinschickt, wenn er eh nichts macht.
Ich habe es auch gehört und dachte mir so, ist es jetzt eine Theorie oder ist es wirklich so gewesen? Weil wie erfährt eine Produktion dann davon? Also und warum wissen die davor noch nichts davon? Also warum hat man ihn überhaupt einziehen lassen, wenn das so ist? Weil er hat die Freundin ja jetzt nicht in den zwei Tagen, in denen er da drin sitzt, bekommen, sondern es muss ja davor klar gewesen sein. Also gibt es da einen Tipp, einen anonymen Tipp, dass da irgendjemand einen Brief in den Briefkasten wirft in Mexiko und sagt, hier, schaut mal den Ryan an, Instagram-Profil, HTTPLXY, da, hier ist der Link.
Das hat diese, dass jemand hat, also, hat eine DM geschickt und gesagt, hier, guck mal auf, und dann hat er fünf Instagram-Accounts aufgelistet und TikTok-Channels, die Fotos verglichen haben. Vielleicht gibt es da eine Hotline für Situationships von Kandidaten, die da anrufen können und sagen, ihr habt da XY bei Temptation Island, ich hatte mal was mit dem, kann ich als Verführerin mitmachen? Oder hier Ex on the Beach, der Typ ist da drin, ich bin oder gar nicht seine Ex, wir sind eigentlich zusammen und derlei Geschichten.
Da sitzt also Aurelio, sitzt dann so an dieser.
Ja, genau. Und meldet sich damit der Mann Aurelio. Ja, ja. Ja. Ja, okay, es ist notiert, ist aufgenommen. Vielleicht ist sowas passiert, keine Ahnung. Irgendwer wird es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass er da wen kennenlernt.
Ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Insider-Informationen zu einer gerade sich in Produktion befindenden Reality-Show. Ich weiß nicht, ob sie schon abgedreht ist. Ich glaube, sie sind jetzt noch am Drehen. Und da weiß ich zu 100%, dass eine der Teilnehmerinnen auch draußen einen Freund hat.
Oh Gott. Das ist ja jetzt fatal.
Ich werde das, wenn die Sendung irgendwann ausgestrahlt wird, werde ich weiterhin so sehr deutliche Anzeichen machen, um welche der Frauen es sich dann handeln wird. Aber für alle, die natürlich gerade Bescheid wissen, was gerade gedreht wird, jetzt um den Dreh, es ist nicht das Sommerhaus, das ist ja klar, aber eine Dating-Show, bei der gerade gedreht wird, da befindet sich eine Frau drin, die draußen einen Freund hat. Das kann ich an der Stelle einmal verkünden.
Hast du schon bei der Hotline angerufen? Hast du mit Aurelio
gesprochen?
Ja,
ich werde mich direkt an Savina Services wenden und dann ja, werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Naja, Ex on the Beach, ja, es ist, finde ich, einfach ein Cast-Problem. Also ich bin bei niemandem so richtig invested. Ich bin da niemandem so richtig, dass ich sage, der ist super unterhaltsam, die ist super unterhaltsam. Jetzt gerade diese Chris und Steffi-Nummer da eingelöst worden. Ich bin jetzt mal gespannt, bis dann Joshua kommt, weil das ist mal jemand, der zumindest so ein bisschen was auf dem Buckel hat schon.
Also ich muss sagen, von der Chris und Steffi-Nummer, ich weiß, Steffi ist super beliebt irgendwie bei vielen, aber irgendwie finde ich sie als Person sympathisch, als Reality-TV-Personality interessiert sie mich nicht so, genauso wie diese Geschichte mit den beiden. Ellie, die Ex von Philipp, ist sympathisch, ja, aber rettet mich jetzt auch nicht über die Staffel. Bei L.A. Boy und Nele ist es halt auch irgendwann, wenn die dritte Folge in Reihe sie ihn irgendwie mit den gleichen Sprüchen fertig macht, ist es halt auch nicht mehr unterhaltsam. Und jetzt in der aktuellen Folge ist ja die Love Island Reunion endlich da mit Alessa und Janine und Fabi. Das war jetzt so der erste Moment, wo ich gedacht habe, bei der Story bin ich ein bisschen hooked, weil das war halt cool inszeniert, wie Alessa da das Date gesprengt hat. Und es war dann halt auch lustig, wie Alessa geweint hat und sich dann weggedreht hat und man gemerkt hat, sie muss schon lachen. Das war auch irgendwie ganz witzig. Und deswegen, das war jetzt der erste Moment, wo ich gedacht habe, es ist natürlich komplett übertrieben, weil wir alle wissen, bei Fabi und Janine lief während Love Island absolut nichts. Er hat wirklich die ganze Zeit immer nur gesagt, Alessa ist die eine für mich. Aber das war jetzt das erste Mal, wo ich gedacht habe, das ist halt auch ein bisschen unterhaltsam inszeniert. Ob sie mich jetzt über mehrere Folgen trägt, weiß ich nicht. Es kommen ja auch noch die Heiratsmarkt-Leute.
Genau, da wollte ich auch gerade sagen, das ist natürlich noch was, worauf ich mich ein bisschen zumindest freue, die Heiratsmarkt-Leute, weil ich es einfach funny finde, dass man diese Sendung irgendwie geschafft hat, zwei zu verwerten. Der Rest, da brauchen die schon Glück, dass da irgendwas mal passiert, weil der Cast alleine, wie gesagt, wird es nicht schaffen, mich dran zu halten. Da muss irgendeine Action muss passieren, die man sonst noch nie gesehen hat. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, weil ist schon ein krasser Qualitätsabfall im Vergleich zur letzten Staffel.
Ja, das war halt letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das einfach gut inszeniert war oder ob einfach auch ein Funken Glück dabei war. Aber das war halt schon zu starten mit Yasin, Paulina und Carina war halt einfach, also es war halt einfach sehr gut für die ganze Staffel. Weil sich das
dann kommt halt noch so ein Dominik, ne? So jemand, der einfach für sich selbst halt interessant ist oder irgendwie lustig ist. So, das fehlt hier auch komplett. Also irgendein Entertainer da drin, so ein Gigi, so ein Dominik, sowas in der Art, das fehlt halt. Also das ist wahrscheinlich nach deren Rechnung der LA-Typ. Der hat schon so ein paar eigene Einspieler halt bekommen durch irgendwie, der ist ein bisschen lustig und ein bisschen weird, aber bisher schafft es noch nicht, mich zu überzeugen, auf jeden Fall. Nee. Ja, und dann hatte man ja selbst solche Exes wie Gabi zum Beispiel jetzt in der vergangenen Staffel dabei, die natürlich dann auch wieder so eine Neuentdeckung war, die ja jetzt, glaube ich, bei I Don't Want Reality Stars in Love anscheinend am Start ist.
Ja, es wird gemunkelt, genau wie Anastasia, die ja auch letzte Staffel nochmal ordentlich Spice reingebracht hat.
Ja. Ja, also dann sind wir natürlich auf I, The One aus verschiedenen Gründen sehr gespannt, was da passiert. Lassen Ex on the Beach mal wieder Ex on the Beach sein. Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt habe ich noch News und die sind allesamt sehr spannend, denn ja, das ist natürlich, genau, da müssen wir auf jeden Fall, aber zuerst auf The 50 müssen wir kurz eingehen, denn da wurde jetzt bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird mit 16 Folgen. Die erste Staffel hatte ja 14 Folgen. Wann die ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt, aber das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg gewesen anscheinend für Amazon. Und ja, ich habe nur hier schwer darüber berichten können irgendwie, weil ich dann irgendwie schleppend das nur geschaut habe. Aber ich kann verstehen, warum Leute das mochten und mochte es teilweise auch selbst. Ich habe vielleicht ein bisschen schnell geurteilt, auch wenn ich trotzdem sage, der Anfang ist halt einfach nicht gut, sorry. Also das ist halt einfach auch nicht gut gewesen. Ich hoffe, man überlegt sich so ein paar Änderungen, weil da gab es auf jeden Fall ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, auch was die Spiele angeht und ganz klar den Anfang. Also ich fand es ein bisschen, ja, ausbaufähig noch, aber bin jetzt trotzdem einigermaßen okay damit, dass es eine zweite Staffel gibt. Wie geht's dir?
Ich habe es tatsächlich ja gar nicht gesehen.
Ach, gar keine einzige Folge.
Also ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, die quasi die lustigsten Momente, und dachte, damit hätte ich schon das Beste gesehen, weil es war halt eigentlich, wie du gesagt hast, ich habe am Anfang halt von vielen Leuten gehört, die gemeint haben, boah, das ist so schlecht. Also nach so den ersten ein, zwei Folgen. Dann wurde es ja offensichtlich doch nochmal relativ unterhaltsam, so ab Mitte, Ende hin. Und dann hatte ich aber irgendwie keine Lust, da nochmal einzusteigen. Aber habe so ein paar Momente gesehen, die waren auch sehr lustig. Und ich finde es okay, dass das da jetzt weitergeht, weil ich glaube, das ist nicht so, dass du The 50 brauchst, um weitere Formate zu verstehen, wie es zum Beispiel bei Ex on the Beach ist, wo du eigentlich Love Island, Heiratsmarkt und Are You the One geguckt haben musst, um zu verstehen, warum die Leute sich da alle hassen. Kannst du The 50 eigentlich relativ entspannt gucken, weil da gar nicht so tief eingegangen wird auf die anderen Personen. War mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch. Deswegen können sie gerne machen. Wenn ich es nicht sehe, scheint es ja nicht so, als würde das kommende Trash-Jahr für mich blockieren.
Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Format, das super ist für die Reality-Stars, weil das, glaube ich, mega viel Spaß macht zu drehen. Hm. Und weil da viele Sachen passieren, die nicht in der Sendung dann vorkommen. Das heißt, du kannst sehr viel Content auslagern auf deine Insta-Stories danach, was natürlich für die viel geiler ist, dass du dann sagen kannst, ja, der hat mit dem geschlafen, das haben wir alles gar nicht gesehen, der hat mit die und so weiter. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Format, um da teilzunehmen, aber für mich ist es noch nicht das perfekte Format, um das anzuschauen und auch zu genießen. Deswegen, ja, drehen die hoffentlich noch ein paar Stellschrauben und dann könnte es vielleicht eins werden, aber Staffel 2 kommt auf jeden Fall und ich würde mal vermuten, dass das in diesem Jahr eng wird, dass das noch läuft, aber
erstmal 50 Personen finden und casten, genau, die Zeit haben.
Die zum selben Zeitpunkt Zeit haben, die dann nach Frankreich da fahren, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Was wird, was sogar jetzt dann in einem Monat losgeht, ist ziemlich groß eine Schlagzeile gewesen jetzt. Und zwar, RTL Plus macht The Real Housewives of Munich. Was natürlich, also ich meine, das ist jetzt, also anlässlich von unserer 250. Folge, das ist was, was wir uns im Prinzip schon lange gewünscht haben, also sowas in der Art. Also ich bin jetzt nicht der riesen The Real Housewives Fan, schaue das nicht wahnsinnig oft, habe zwar ein, zwei Staffeln, glaube ich, sogar gesehen, aber bin jetzt nicht Riesenfan, wie es ja einige gibt. Trotzdem glaube ich, dass das natürlich ein Format ist, was, also allein schon, weil ich in München bin und das mir im Prinzip wünsche, mir fehlt ein bisschen die Teilnahme von Julia Siegel, ehrlich gesagt, in dem Cast, aber an sich ist das natürlich etwas, was mich total interessiert. Also The Real Housewives of Munich mit folgenden Frauen. Das ist nämlich auch schon bekannt. Genau. Carina, 33, Mutter und Geschäftsfrau. Lilly, 38, ehemalige Unternehmensberaterin. Seha, 38 Jahre, Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner. Nathalie, 37, Profi für Immobilien. Pega, Leistungsfachbearbeiterin. Und Joana, 46, Designerin. Das sind die sechs Frauen, glaube ich, genau, die hier dann die Real Housewives bilden auf Munich bilden. Und dann geht's los ab dem, ich glaube, 6. Juli, genau, bei RTL Plus. Klingt spannend.
Ja, also ich habe die Ankündigungen gelesen, habe im ersten Moment mir gar nichts dabei gedacht. Dann habe ich aber halt immer mehr, also aus verschiedenen Ecken gehört von Leuten, die dann komplett hyped waren. Und dann habe ich irgendwie erst so kurz drüber nachgedacht und dachte mir, okay, ja, ich glaube, ich bin auch hyped, ja.
Jo, also 6 Folgen zwar nur, ne? Also eine kleine erste Staffel, aber es geht hier natürlich um Frauen, die absolut im Leben stehen und die auch durchaus wohlhabend sind, egal ob sie ihren Wohlstand einer Heirat oder einer Erbschaft zu verdanken haben oder ihn sich als Selfmade-Millionärin hart erarbeitet haben. Sie alle zeigen gerne ihren Luxus und nehmen die ZuschauerInnen mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Jede der 6 Folgen dreht sich um ein besonderes Event, das im Mittelpunkt der Handlung steht, sei es eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein hochkarätiges Skirennen, bei dem alle Housewives zusammenkommen.
Das klingt schon ganz geil. Also es klingt auch so ein bisschen so von den Events her, so nach diese Ochsenknecht, so ein bisschen nach dem, was so passiert. So
ja, und Succession.
Eine Party, eine Reihe. Ja, das Mashup, auf das alle gewartet haben.
Ja, also wir freuen uns auf The Real Housewives of Munich. So, dann nächster Artikel. Join legt Comedy Street mit Simon Gosejohann neu auf. Ich glaube, darauf haben viele gewartet, vor allem Simon Gosejohann. Ja, also ich bin riesen Comedy Street Fan gewesen, muss ich sagen. Ich habe das geliebt und habe das geschaut und kann einige Gags noch heute und fand immer die Rollen weniger witzig als einfach nur Simon zieht sich ein Jackett über und spielt so, dass er halt so ein Chef ist und sagt zu Leuten in der Fußgängerzone, gehen Sie weiter, sonst rufe ich die Polizei. Das finde ich immer noch am lustigsten. genau, und jetzt kommt die Staffel, ich weiß nicht, welche Staffel es ist, auf jeden Fall kommt das Ganze jetzt nach 2013 wieder zurück, nach 11 Jahren Pause. Wahnsinn.
Das Jahr der Comebacks nach Reality Queens, gleich das nächste lang erwartete Comeback nach über 10 Jahren. Aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange her ist, weil mir das auch so präsent noch im Kopf ist irgendwie, diese Show. Aber vielleicht liegt es auch an den vielen Wiederholungen.
Ja, also es war natürlich auch eine Zeit, in der ich sehr viel gesehen habe. Also das ist so diese Hochphase 2008 bis 2013 oder sowas, wo natürlich sehr, sehr viel gelaufen ist für uns, für mich. Das ist das Fernsehen unserer Generation natürlich. Ne? Also, und jetzt sind wir gerade in dem, du hast eigentlich richtig gesagt, wir sind eigentlich in der Revival-Phase, dass eben nicht mehr die 90s-Sendungen oder die frühen 2000er-Sendungen, zu der wir nur so eine, ja, klar kenne ich, aber habe ich jetzt so aktiv nie gesehen, Beziehung haben, sondern jetzt sind so Sendungen dran, die wir halt wirklich schon sehr doll gesehen haben. Die kommen jetzt halt wieder zurück, weil man uns als Publikum Mitte, Ende 20-Jährige halt jetzt gerade will, so für diese Streaming-Dienste.
Finde ich gut. Ich bin gespannt, ob ich es noch immer so lustig finde und ob es noch immer so lustig ist. Oder ob dieser gewisse Cringe-Faktor, der immer so ein bisschen mit dabei ist, ob der mich vielleicht doch jetzt abschreckt mittlerweile. Aber mal sehen.
Ach, mich nicht, glaube ich. Ich mag Street-Comedy immer noch gerne. 20 neue Folgen gibt's. 20 neue Folgen bei Join dann.
Ja, nicht schlecht.
Da sind wir sich sicher. Ist natürlich auch ein billig zu produzierendes Format. Denn außer ein paar Kostüme und einer Drehgenehmigung brauchst du nicht viel, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Bin gespannt, ob Thilo Gosejohann weiterhin derjenige ist, der dreht. Damals war er wirklich Kameramann. Mhm. Thilo ist ja jetzt, glaube ich, so Filmexperte und hat auch ein, zwei Podcasts und bei Tele5, glaube ich, auch irgendeine Filmsendung, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das war das. Dann hat Join noch ein Format zurückgebracht, was schon seit Jahren gefordert wurde, in meiner Timeline vor allem, in der Joko und Klaas Bubble. Das Duell um die Geld kehrt zurück. Also das Duell um die Geld war ja ursprünglich eine Rubrik bei Zirkus Halligalli, wurde dann ausgelagert, lief dann immer nach, oder nicht immer, aber an manchen Daten nach Zirkus Halligalli und wird jetzt, genau, hier steht es auch dabei, nun kehrt das Format, von dem sich viele Fans seit Jahren bei Twitter bzw. X eine Fortsetzung wünschen, überraschend auf den Bildschirm zurück. Und zwar bei Streamingdings Joint, der für den Herbst gleich 8 neue Folgen in Auftrag gegeben hat.
Irgendwie habe ich nicht gewusst, dass es weg war.
Ja, es ist halt zu Ende gegangen mit Zirkus Halligalli. Und da war deswegen immer, so, das war eben der Running Gag bei Twitter, eben nie klar, okay, Zirkus Halligalli geht zu Ende, aber geht jetzt das Duell um die Geld auch zu Ende? Und damals war ja für die Joko und Klaas-Fans die große Angst, dass Joko und Klaas sich jetzt auch trennen, weil es hieß dann, dass Klaas weitermacht mit Late Night Berlin und Joko wird eigene Sendungen machen. Und das eine, was eben nie richtig bestätigt wurde, dass es nicht mehr kommt, und zwar Duell um die Geld, wurde eben dann immer hochgehalten als, ja, das wird ja bestimmt noch, also das ist bestimmt nur in der großen Pause, wie wir jetzt sehen, ist tatsächlich eine große Pause einfach gewesen. Jetzt kommt es wieder auf Join und ist jetzt mal wieder eine Sendung mit Joko und Klaas. Davon gibt es ja jetzt nicht unendlich viele. Ne? Es gibt Joko und Klaas gegen ProSieben, es gibt das Duell um die Welt immer noch und jetzt auch wieder das Duell um die Geld. Und da wird natürlich Join einiges investiert haben, dass die beiden dann auch das machen, weil exklusiv für Join haben die beiden bisher noch nichts gemacht. Also Klaas hat Check-Check für Join, glaube ich, gemacht. Das lief dann auch bei ProSieben zwar, aber das ist natürlich jetzt der ultimative Beweis, dass non-linear absolut wichtig ist, nicht nur für Join, sondern auch für Joko und Klaas, die natürlich da auch gucken müssen, dass sie nicht nur im Linearen zu sehen sind. Aber kannst du dich zumindest noch an die Spielform, also weißt du noch, was es geht bei Duell um die Geld?
Dunkel. Also es ist mir irgendwie so gar nicht mehr präsent. Also ich habe das natürlich mitbekommen, dass es jetzt zurückkommt und dass sich sehr viele darüber freuen. Aber irgendwie habe ich da so gar keinen Bezug zu gehabt, muss ich sagen.
Ja, also verschiedene Leute sitzen an einem Pokertisch und es ist im Prinzip Quiz-Poker. Also du kannst quasi setzen, ob du etwas weißt und dann geht es hin und her und so. Oliver Kalkofe ist der Spielleiter. Der ist es auch jetzt wieder von der Neuauflage.
Ich habe eine dunkle Erinnerung im Kopf und denke mir, ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde sowieso reinschauen. Deswegen.
Wenn ich mein Join-Abo weiterhin nicht lösche bis dahin, was Big Brother jetzt ewig lang verhindert hat, dann werde ich da noch reinschauen, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch Nachrichten vom NDR, denn der NDR wird auch 2025 innerhalb der ARD den ESC verantworten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, wenn man dann noch weiter drüber nachdenkt, wirklich nicht so überraschend, aber es gab ja Diskussionen, dass Stefan Raab da reingeht und so weiter. Ich glaube, das ist damit noch nicht raus, weil nur weil gesagt ist, dass der NDR quasi in der ARD die verantwortliche Stelle ist, wissen wir einfach nur, okay, Selma hat einen Job.
Ja.
Selma hat ganz viele tolle Jobs und vor allem herzlichen Glückwunsch zum Volo. Ist jetzt geschafft, wurde aufgenommen. Aber sie ist Selma ist jetzt wurscht, der NDR ist jetzt verantwortlich für den ESC. Es war ja sonst nur noch der MDR im Gespräch. Das war jetzt klar, dass es der nicht wird. Ansonsten kann immer noch sein, dass Raab da in irgendeiner Weise beteiligt wird. Es ist ja zumindest sein Vorschlag gewesen, aber kann sehr gut auch sein, dass es nicht so sein wird und dass alles wie gehabt läuft. Denn wir haben ja, glaube ich, gewonnen, oder? Also zumindest war die Freude so groß, dass wir den, weiß ich, 13. Platz oder was haben wir gemacht?
12. sogar. 12. glaube ich sogar. Fast Top 10, ja. Ja, das ist, also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht wirklich eher Selma als Stefan Raab da mit Spracherecht hätten, weil vielleicht wird es dann tatsächlich nochmal was mit der Top 10. Aber ja, irgendwie hat man dann nach der Euphorie des grandiosen 12. Platzes sich schon gedacht, dass es dann doch irgendwie in der Hand des NDR bleiben wird.
Ja.
Denn sie haben ja alles richtig gemacht mit Isaac, offensichtlich.
Es wurde dann auch nachgefragt, ob Stefan Raabs Idee noch im Rennen ist, trotz dieser Nachricht jetzt. Mhm. Und dann hat der NDR gegenüber DWDL nur gesagt, an Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Also, ja.
Dinge, die RTL niemals sagen würde, wenn man sie nach Security einsetzen beim Sommerhausdreh fragt.
Ja, das stimmt. 40 Security-Leute waren daran beteiligt und es ist zu 4 Liter Blut gekommen. Ja.
Und Stefan Raab saß in der Regie und hat Chips
gegessen. Jo. Ja, also ich habe Bock jetzt in den nächsten Wochen voll in diese EM-Übertragungen auch einzutauchen, weil ich bin ja großer Fan von so ewig langen Sportübertragungen, wo man sich dann was ausdenken muss, wo es dann auch Länderberichte gibt, die dann mal besser, mal schlechter sind. Also ich bin ja großer Fan davon, deswegen werde ich da auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal auch ein kleines Thema hier einschieben zum Thema EMTV. Was gibt's eigentlich und was ist der beste Sender? Wer hat die besten Experten? Wer hat die schönsten Grafiken?
Ich dachte, du sagst, wer hat die schönsten Moderatorinnen, aber zum Glück hast du
auch
das nicht gesagt.
Nein, aber in den vergangenen Jahren bei den letzten Turnieren war ja immer ganz groß diese 3D-Grafiken. Dass man auf Biegen und Brechen immer diese 3D-Grafiken im Studio stehen hat müssen, dass dann irgendwann der große Jogi Löw da in der Kulisse irgendwo rumsteht, einfach ohne Sinn, dass er irgendwas macht da. Stimmt. Aber Hauptsache so ein Hologramm steht irgendwo in der Sendung rum. Bin gespannt, was dieses Jahr so der Trend wird. Auch unvergessen, das eine Jahr, als Packing das große Ding war, der Packing-Wert. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, ich glaube nicht. War offensichtlich ja, war in meiner Welt kein großes Ding.
Ich weiß nicht mehr, welcher Ex-Spieler da so krass beteiligt daran war. Ich glaube sogar, es war Simon Rolfes oder so, der irgendwie Beteiligungen hatte an einer Firma, die so Spieldaten irgendwie auswertet und unter anderem ausgewertet wurde der Packing-Wert. Der Packing-Wert ist ein Wert, wie viele Spieler überspielt einen Spieler. Also wenn Toni Kroos einen Ball zu einem anderen Menschen passt nach vorne und dabei stehen zwei gegnerische Spieler dazwischen und die werden überspielt, dann hat er einen Packing-Wert von 2 sozusagen. Und es war ein unfassbar schlimmer Sommer, als dieser Packing-Wert mal ganz kurz so die wichtigste Währung war und so ultra gepusht wurde von allen EM-Übertragern. Ich glaube, es war vor 4 Jahren bei der EM oder so. Mhm. Wo man gesagt wird, Packing, 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 nur weil diese scheiß Firma so krasses Marketing dafür gemacht hat. Heute niemanden juckt mehr Packing, so. Aber vor 4 Jahren war es ja heiße Scheiß auf jeden Fall. Naja, sind wir gespannt auf die EM, wie es da läuft. Bist du schon in EM-Stimmung?
Nö, also ich habe es jetzt gerade irgendwie wieder vergessen. Jetzt aber werde regelmäßig bei Besuch von Super- und Drogeriemärkten daran erinnert, wenn ich die Playmobil-Aufsteller mit den Figuren von den Nationalspielern sehe. Aber ja, also irgendwie es macht mir ein bisschen Angst, dass es in Deutschland ist, also dass dann da ganz viele Menschen auf einmal sind und so. Das bin ich irgendwie mental noch nicht drauf vorbereitet. Aber ansonsten, ich finde Fußball gucken ja immer unglaublich entspannt, weil letztendlich ist es mir meistens eigentlich egal, wer gewinnt. Ich finde es halt nur mal, da sind so Menschen und die laufen so einen Ball hinterher und irgendwie finde ich das beruhigend zu gucken. Also wenn man nicht gerade für ein Team mitfiebert. Also wenn jetzt irgendwie Deutschland super weit kommt, dann bin ich bestimmt auch irgendwann in der Stimmung, dass ich wahrscheinlich hoffe, dass sie dann auch weiter gewinnen. Aber anfänglich denke ich mir, ja, beruhigendes Entspannungsfernsehen für mich.
Das ist gut. Entspannung können wir alle gebrauchen. Deswegen schaut es euch an. Für uns tatsächlich jetzt, Freitagabend nehmen wir auf, das Testspiel gegen Griechenland läuft gerade. Deswegen werden wir da jetzt natürlich wieder reinstarten und die Packing-Werte genau analysieren. Ansonsten könnt ihr Wild Crimes hören. Wild Crimes, Jagd auf Bruno. Geht überall hin, wo es Podcasts gibt. Hört diesen Podcast durch, lasst ihn durchlaufen, empfehlt ihn FreundInnen und so weiter. Jagd auf Bruno, Wild Crimes, schaut in die Beschreibung. Ansonsten schaut in die Beschreibung, denn da stehen auch alle Links zu Jana. Kann man vorbeischauen. Petit Krack, natürlich auch alle zu mir. Und wenn ihr helfen wollt bei Folge 250, dann schreibt mir bei Instagram, @fernsehenfüralle. Und sonst bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass ich mich recht herzlich bedanke, dass Jana heute dabei war.
Danke für die Einladung. Wie immer sehr schön.
Sehr, sehr gerne. Genau, du bist auch hoffentlich in Folge 250 zu hören, deswegen macht dich schon mal gefasst. Ihr auch. Und ihr könnt jetzt erstmal abschalten, denn wir müssen jetzt erstmal tatsächlich ein paar Spieler überspielen und dann den Packing-Wert ausrechnen. Bis dann. Tschüss.